Hebelfest,
Hebelpark, das Hebelumzug,
Hebelpreis,
der Hebelwanderweg,
Hebelgedenkplakette, Hebelbund, Hebelstiftung, Hebelkommission, Hebelmähli, Hebeltrunk, Hebeldank.
Hebelstraße, Hebelschule, Hebelapotheke, Hebelwurst, Hebelgedichte, Hebeldorf,
Hebelgedenkplakette,
Hebelstraße, Hebelgesetz,
Hebelhaus,
Hebelgeschichte,
Hebelmuseum,
Hebelgeist, Hebelwurst,
Hebelalarm,
Hebelgedicht,
Gymnasium, Hebelsaal.
Sie hören das Freie Radio Wiesental aus Schopfheim. Mein Name ist Ute Burkelmann und wie jeden ersten Dienstag im Monat begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Us im Hebelhaus. Unsere Interviewgäste heute sind Herr Conny Grund, bildender Künstler und Fotograf aus Hausen, und Wernfried Hübschmann, Autor und Schriftsteller, auch aus Hausen. Dann begrüße ich natürlich auch noch unseren Techniker, Felix Hagen. Hallo. Ja, die beiden Künstler, die ich heute eingeladen habe, werden im Herbst ein Buch veröffentlichen mit Gedichten und Fotografien aus dem Wiesental. Das wollen wir Ihnen näher vorstellen. Und natürlich, wie immer auch, ist ein Werk von Johann Peter Hebel dabei, diesmal eine Kalendergeschichte, gelesen auf Hochdeutsch und wie immer auch in einer Fremdsprache, heute auf Hocharabisch. Wir fangen an, gerne mit Wernfried Hübschmann, den ich Ihnen vorstellen möchte. Hallo Wernfried, schön, dass du gekommen bist. Wernfried, geboren 1958 in Regensburg. Du bist Lyriker, Essayist, Sachbuchautor, Rezitator und Kommunikationsberater. Hast ein Studium der Germanistik, Geschichte, Philosophie, Sprechwissenschaft und Sprecherziehung gemacht. Dann zahlreiche Veröffentlichungen sind von dir erschienen. Gedichte, Prosa, Essays in Zeitschriften, Zeitungen und Anthologien. Also dein künstlerisches Werken ist sehr umfangreich. Wie bist du nach Hausen gekommen? Magst du uns das mal erzählen?
Wie ich nach Hausen gekommen bin, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich mache sie ganz kurz. Mhm. Ich habe die etwa 16 Jahre zuvor in Berlin zugebracht. Ich bin in Regensburg geboren, habe lange in Regensburg gelebt, bin Anfang der 90er Jahre von Regensburg aus, Klammer auf, endlich, Klammer zu, nach Berlin gegangen. Und dann gab es auch eine Suchbewegung mit meiner Familie, mit den Kindern. Wir hatten in der Möglichkeit, vielleicht nach Freiburg zu gehen. Wir haben uns den Bodensee angeguckt und letztlich sind wir hier in Hausen im Wiesental gelandet. Und das war eine gute Idee und eine gute Entscheidung.
In der Hebelstraße seid ihr gelandet.
Ja, in der Hebelstraße, die Nummer verrate ich nicht, aber in der Hebelstraße, so lang ist die ja nicht.
Aber immerhin in Sichtweite zum Hebelhaus.
In Sichtweite sind ungefähr 185,7 Meter.
Eieieiei,
Conny wird vielleicht gleich widersprechen, der hat ein paar Meter weniger. Aber wir sind wirklich am richtigen Platz.
Super. Und ihr wohnt in der Hebelstraße im Ritterhus.
Also so nennen das nach wie vor die älteren Hausener, weil dort früher die Familie Ritter gewohnt hat und auch der Erbauer und Gründer des Hauses. Das ist 1927, 28 gebaut worden, war ein Herr Ritter, deswegen ist das immer noch das Ritterhus.
Mhm. Und die Neuigkeit seit einem Jahr ist, dass dieses wunderschöne Anwesen...
Ja, ich bin jetzt auch in Hausen zu Hause.
Super. Ja. Immer noch zugezogener, aber immer ein Hausbesitzer.
Ja, genau.
Da hat mir ein Gedicht von dir sehr gut gefallen, das ganz bestimmt mit diesen sieben Jahren zu tun hat. Und wenn man dann so ein Haus kaufen will, dann beschäftigt man sich vielleicht noch mehr mit einem Haus. Ich weiß nicht. Ist so das Gedicht entstanden, die Sprache des Hauses?
Offen gesagt nein, wenngleich es natürlich auch zu jedem anderen Haus einen Bezug hat oder haben kann. Mich haben Wohnräume, überhaupt Räume, einfach immer sehr fasziniert. Ich glaube, dass wir oft in Räumen uns bewegen, die wir in ihrer Wirkung unterschätzen. Mhm. Und insofern spielen die Orte und die Räume, in denen wir leben und arbeiten, natürlich immer eine große Rolle. Der Text, auf den du anspielst, heißt Die Sprache des Hauses. Mhm. Ich gehe also hier auch davon aus, dass eigentlich alles sprechen kann. Mhm. Alle Tiere können das, alle Menschen können das auf ihre Weise. Durch verbale Äußerungen, aber auch durch Körpersprache und durch andere Arten von Sprache und auch unbelebte Gegenstände können auf eine spezifische Weise reden oder sprechen. Steine, Bäume natürlich und dann eben auch Häuser.
Magst du das lesen, das Gedicht?
Ja, wenn du mir das Buch reichst, das mache ich gerne. Das stammt aus dem jetzt vor wenigen Monaten erschienenen Band Träume sind Türme schmelzenden Eises und das Gedicht selbst heißt Die Sprache des Hauses. Die Sprache des Hauses. Das Haus ist versunken ins Selbstgespräch, beschäftigt mit seinen Fundamenten, aber es schläft immer wieder ein. Die Mauern sind müde. Dann atmen die Balken ein und aus. Du kannst es hören. Und Luftpferdchen sind als Kuriere unterwegs, von oben nach unten. Der Dachfirst hebt und senkt sich ganz sanft, wie der Brustkorb des Kindes. Wer hat das Haus geschrieben und wann? Welche Türen wurden gedacht und verworfen? Was wurde gesagt über die Jahre, Jahrzehnte? Welche Dialekte haben sich abgelagert? Die Sprache des Hauses zu entziffern ist schwer, denn es ist auch verschwiegen und ahmt das Knirschen der Schritte nach, um dich ganz zu verwirren, und der Geruch fauler Äpfel verzaubert deine Gewohnheit. Es ist eine Höhle, ein Dachsbau, ein blinder Fleck mit fließenden Rändern, morschem Gedächtnis. Die Fenster dehnen sich vor Sehnsucht und, wenn es nur könnte, das sprechende Haus, es würde wandern durch meinen Garten und dann die Straße entlang ins Gebirge, mit frierenden Gauben und dann wohin?
Das Haus in der Hebelstraße. Dein Nachbar Wernfried ist Conny Grund, den wir auch ganz herzlich begrüßen möchten. Hallo Conny.
Hallo.
Conny. Der Wernfried hat über deinen wundervollen Garten, der ein schönes Fachwerkhaus umrahmt, ein Gedicht geschrieben. Und ich kann das nachvollziehen. Immer wenn ich an diesem wunderschönen Garten vorbeikomme, meistens jedenfalls, bleibe ich einen Moment stehen und schaue mir diese Fülle von Blumen, von Obstbäumen und diese wunderbare Botanik in deinem Garten an. Und freue mich. Schön. Dazu hat Wernfried ein Gedicht geschrieben, das ich kurz zitieren möchte. Das Weiße ist leicht, das Schwarze ist fest. Ich habe genommen, was man mir lässt. Das Rote ist heiß, das Blaue ist kühl. Und niemand weiß von meinem Gefühl. Die Sonnen glühen im Überfluss. Die Farben blühen als Abschiedsgruß. Conny, du und dein Garten und dein Haus in Hausen. Erzähl mal, wie lange bist du denn schon in Hausen?
Ja, 35 Jahre sind es ganz bestimmt, sogar 2 Jahre mehr. Und wir kamen von Freiburg aus Hausen. Ich stamme ja aus Mittelhessen. In Freiburg war ich freier Künstler. Und wir wollten eine Familie gründen, meine Frau und ich, und haben uns ein schönes Haus, eigentlich erstmal eine schöne Gemeinde ausgesucht. Ich fuhr wochenlang mit einem Auto rum und kam in Hausen vorbei. Und dann war ja klar, wo unsere Zukunft begann. Zuerst wohnten wir in der Bahnhofstraße in dem alten Weberhaus. Das war ein Arzthaus. Und später ab 83 kauften wir das Fachwerkhaus. Mein Vater hat sich sehr gefreut. Er war nämlich Heimatforscher und Spezialist für Fachwerk. Und mein Gebäude ist fränkisch-alemannischer Stil. Wurde renoviert zweimal und so. Ihr kennt es ja alle.
Ja, zum Glück.
Und kamen dann auch die Kinder zur Welt in Hausen, 80 und 82. Wir gründeten Familie, renovierten das Haus sogar mehrmals und irgendwann tauchten da Nachbarn auf und es waren eben Hübschmanns. Und die Affinitäten geschahen tatsächlich übers Grün.
Ja.
Es gibt auch einen grünen Mittelstreifen.
Ja, genau. Zwischen den beiden Häusern gibt es ein unbebautes Stück Garten auch und wir können da immer rüberrufen oder uns gegenseitig auch kurz besuchen. Das ist wirklich eine sehr schöne Nachbarschaft.
Ja, und das Thema Grün, wir unterhalten uns anfangs auch über den Garten, geben uns immer noch Tipps und
ja, ich kriege Tipps von dir, du bist der Fachmann.
Und Laienmaschinen
aus. Ich bin wirklich
aus.
Der Laie. Ja, der Laie so, leiht sich was.
Wird nur anders geschrieben. Ja, jedenfalls ist die Nachbarschaft sehr nett, auch mit den Kindern. Und wir kennen uns so in einem sehr positiven Sinn. Jetzt ist ja gerade die Familie und die Enkel da. Wernfried kommt selbstverständlich mit seiner Frau rüber und schaut sich das neue Baby an.
Ja.
Das heißt, er bewundert das neue Baby.
Ja, ich bewundere es wirklich sehr. Das stimmt völlig.
Conny, du bist 1950 in Darmstadt geboren und hast nicht nur den Weg nach Hausen in die Hebelstadt gefunden und wohnst im Hebel, in der Hebelstraße, sondern du hast auch 33 Jahre in der Johann-Peter-Hebel-Schule in Schopfheim als Lehrer unterrichtet. Alle technischen und musischen Fächer, hattest du, glaube ich, sind da mal vorgekommen in den 33 Jahren. Und warst immer nebenbei auch Künstler und hast Kunstwerke produziert. Jetzt stellt man sich vor, wenn jemand Bilder produziert, dass er die malt oder dass er sie zeichnet. Auch das hast du in früheren Jahren viel gemacht, aber mittlerweile machst du mehr Collagen, Reliefs und Skulpturen. Wie kann man sich deine Werke vorstellen?
Ja, also kurz zurück, die Malerei war Aquarellmalerei auf alten historischen Papieren, die ich zusammengebaut hatte, als Maluntergrund. Thema immer floral. Die Natur ist mein Hauptthema. Zeichnungen sind mehr in den Bereich Landschaft und überhaupt Geografie, Naturstudien anzusiedeln. Und die Serie, die ihr jetzt kennt, das ist die blaue Serie. Die hat den Untertitel Mediterranes Blau, Gefundenes. Und das ist nur total zutreffend, denn meine Materialien stelle ich nicht her, die finde ich. Zum Finden muss man sich ja bekanntlich aus dem Sessel erheben. Das bedeutet, ich reise sehr viel. Und ein großes Thema des Reiseziele sind also Berge und Meere. Und an den Meeren finden wir ja eine ungeheure Vielzahl von Materialien. Leider auch Verschmutzungen, aber im größeren Teil eigentlich Naturmaterialien. Und das ist mein Augenmerk. Im Reisen suche ich Orte der Farben auf und das sind hauptsächlich Häfen. Denn in Häfen wird repariert, gemalt, geschliffen, geschraubt und es fällt sehr viel Material, Naturmaterial auch, ab. Und eine große Sammelleidenschaft gilt den Restfarben, wenn Farben von Schiffrümpfen abblättern beispielsweise oder auch Restmetalle. oxidiertes Kupfer, Messing, Eisen gehört weniger in den Bereich. Und die liegen bei mir zu Hause im Schuppen, das kann man Atelier nennen, ich nenne es halt Schuppen, weil es natürlich einem Schuppen mehr ähnelt als einem pikfeinen Atelier. Und ganz technisch ist der Vorgang der, ich grundiere schwarz, Anthrazit, hellgrau, seltener beige, aber niemals ganz farbig, Platten. MDF-Platten, 5 mm bis 1 cm. Man muss sich das so vorstellen, dass man sie so groß vor sich in der Hand halten kann. 60 mal 70, 50 mal 60, 80 mal 50 cm, je nachdem. Die werden sehr fein und sehr exakt grundiert und auf diese Platten, Träger sozusagen, dessen, was jetzt kommt, komponiert wird, kommt ein Keilrahmen. Der Keilrahmen ist ja eigentlich der Träger von Farben auf Leinen, das von hinten rein technisch in dem Vierer Keilrahmen gekeilt wird, wörtlich, und gespannt wird damit. Und diese Keilrahmen, das ist die blaue Serie, die werden erstmal andersrum bebläut, sozusagen.
Das klingt unheimlich spannend. Wo kann man das dann mal anschauen?
Das kann man konkret anschauen an dem Kulturtag in Hausen, Kunst und Kultur in Hausen, KUKUH. Wir werden sehr viel Werbung machen. Und wir haben ja über 20 Kreativmenschen und Menschinnen in Hausen, die sich vorstellen in Wohnungen, Hinterhöfen, Garagen und so weiter. Und ich habe ja sehr viel Platz und da kann man da sich orientieren. Ja. Genau, also da ist das alles präsent. Ich stelle gerne aus.
Ja, ja. Da sind wir schon bei der Ausstellung. Mhm. Das hat auch viel mit dem Hebelhaus zu tun.
Ja.
Conny, was ist dein Bezug zum Hebelhaus?
Das Hebelhaus, konkret mit Ausstellung, ist, dass ich zu meinem 60. Geburtstag 2010 die 50. Einzelausstellung von mir ins Hebelhaus bekam. Das war natürlich eine schöne Ehre. Sie lief sehr gut, auch in jeder Hinsicht. Ich verkaufe nämlich Bilder. Und zum Hebelhaus speziell habe ich den Kontakt bekommen, als ich hierher kam als Nicht-Alemanne, meine Frau übrigens auch. Als Nicht-Alemannin konnte ich gleich das Volksbildungswerk übernehmen, das vorher Klaus Dürschnabel, Reinhard Seiderlich und später Klaus Brust übernahm, und hatte da sofort Kontakt mit dem Hebelhaus, mit dem Heimatmuseum, weil das auch Austragungsort damals schon, im bedingten Rahmen allerdings, weil große Räume fehlten, von kulturellen Veranstaltungen war, die ich initiiert hatte, neben dem Feuerwehrsaal. Und das war mein Erstkontakt zum Museum. Und dann muss man wissen, dass meine Eltern dass mein Elternhaus eigentlich ein Museum war. Und ich baue ja auch sowas Ähnliches gerade auf. Und das kann Ballast sein, es kann aber auch eine Freude sein. Und Sammlungen an sich haben ja erstmal einen ganz großen Wert, weil sie Sammlungen sind. Und dieses Museum hat mir immer gefallen, weil ich mit meinem Vater als Kind schon in Heimatmuseen gefahren bin oder gegangen, und er war ja auch Volkskundler, und alles, was in diesem Bereich lag, hatte ich schon gesehen und mich zeitlebens interessiert.
Ja, aber jetzt ist das ja kein Heimatmuseum mehr, das Hebelhaus, sondern ein ganz modernes Literaturmuseum, wo es auch einen Mehrzweckraum gibt, wo ganz viele Ausstellungen, Lesungen und künstlerischen Events stattfinden, natürlich auch Hochzeiten und Heiraten. Ich glaube, die Ausstellungen würden gar nicht so toll sein, wenn du da nicht immer deine Finger dazwischen hättest. Was machst du bei den Ausstellungen?
Ja, diese Räume eignen sich jetzt für Kunstausstellungen. Wir hatten schon Fotografie, Malerei, auch Kleinskulptur. Die Wände sind sehr speziell. Ich habe ja schon sehr viele Ausstellungen aufgebaut. Und das Literaturmuseum Hausen muss man ganz besonders bespielen, weil es Wände hat, die nicht alle Größen und alle Farben vertragen. Und wenn man so sagt, kann ich für die Ausstellung den Kurator spielen. Und da ich ja auch mit dem VBK, dem Vorstand, Verein Bildender Künstler, Lörrach, und der ist ein regionaler Verein, jedenfalls viel Kontakt habe, kann ich mir Leute aussuchen, die da hängen können, nämlich nicht so große Formate.
Und dann bist du auch behilflich bei der Hängung, machst also auch den technisch-praktischen Part.
Das ist jetzt mein Teil, und früher habe ich viel mehr handwerklich gearbeitet dort.
Also ein ganz praktischer Bezug zum Hebelhaus auch, nur neben dem theoretischen. Manfred, dein persönlicher Bezug zu Hebel ist sicherlich auch ein künstlerischer.
Ja.
Kannst du mal was sagen, was dein Bezug zu Johann Peter Hebel ist?
Also wenn ich da zurückgehe, dann muss ich in die Schulzeit zurückgehen. Ich gehöre noch zu jener Generation, die in den Lesebüchern der damaligen Jahrzehnte wirklich Hebelgeschichten vorgefunden hat. Natürlich das unverhoffte Wiedersehen oder auch andere, Kanit Fastan, um zwei Bekannte zu nennen. Mhm. Und das hat mich damals auch schon sehr fasziniert. Später habe ich unter anderem sehr viel mich mit Heinrich von Kleist beschäftigt, auch jemandem, der wirklich grandiose Anekdoten schreiben konnte, in seinem letzten Lebensjahr dazu noch ein journalistisches Projekt gegründet hat, die erste deutsche Abendzeitung in Berlin, Berliner Abendblätter. Und Hebel und Kleist, das ist ein ganz eigenes Verhältnis und immer auch einen Stilvergleich wert, den ich jetzt nicht ausbreiten möchte, aber beide hatten die Möglichkeit und das Talent und Hebel eben auch, unterschiedliche Begebenheiten, die Hebel ja erzählt bekommen hat in den Gasthäusern, in denen er eingekehrt ist und so manche Schöppli wie getrunken hat. Und Kleist hatte seinerseits eine Quelle in der Berliner Polizeipräsidium und hat diese Begebenheiten dann in Anekdoten festgehalten. Bei Hebel gibt es viele Dinge, die faszinieren. Natürlich einfach eine wunderschöne, sehr natürliche Sprache mit einer unglaublich hohen Komplexität. Wenn man, das tun wir ja gleich, auch ein, zwei Texte vorliest, dann wird das nochmal deutlich und hörbar. Hm. Und ich selber bereite einen Hebelabend vor, der irgendwann Mitte nächsten Jahres 2017 hier in mehreren Orten in der Gegend stattfinden wird. Hebel muss man sich, glaube ich, zuallererst als Pädagogen denken. Als Volkspädagogen, natürlich auch als Religionspädagogen und auch seine schriftstellerische Arbeit dient zuallererst einer Unterweisung, einer Anleitung des geneigten Publikums, auch des einfachen Volks, so wie er es damals vorgefunden hat. Und ich denke, ein wesentlicher Reiz seiner Geschichten, seiner Kalendergeschichten, liegt nicht zuletzt darin, dass er nicht nur zu dem Publikum spricht, sondern mit dem Publikum. Ich habe das nochmal an einigen Belegstellen gefunden, etwa hier auch auf der ersten Seite des berühmten rheinländischen Hausfreunds auf das Jahr 1809. Da heißt es nämlich im Titel, ich zitiere, der rheinländische Hausfreund spricht mit seinen Landsleuten und Lesern und wünscht ihnen ein neues, gutes neues Jahr. Also er spricht nicht nur zu, sondern mit den Menschen. Mhm. Und ich denke, dieser Gestus, diese Zuwendung, diese dialogische, die spürt man sehr in diesen ganzen Geschichten. Das ist nicht von der Kanzel herab doziert, sondern das ist eigentlich mitten unter den Menschen sitzend oder stehend. Und diese Nähe auch zu denen, die ihn lesen und die ihm zuhören, auch als Pastor bzw. Pfarrer, die spürt man natürlich sehr. Und ein wichtiger Punkt noch, der uns ganze Stunden beschäftigen könnte, ist der eigentlich aufklärerische Impuls.
Der berühmte Zeigefinger?
Ja, das ist, wir haben das ja neulich besprochen, Ute, das ist ein Zeigefinger auf den berühmten Darstellungen, die es von ihm gibt, sieht man den auch auf diesem berühmten Bild mit Gustave Fecht. Aber es ist kein streng erhobener, gespannter Zeigefinger, kein drohender, kein irgendwie ernster oder strenger, sondern ein liebevoller.
Ist etwas gekrümmt?
Ganz leicht gekrümmt, also eher entspannt und nicht gespannt, sondern eher entspannt. Nicht nach dem Motto, jetzt setz dich gefälligst hin, sondern aufgepasst. Ich habe hier was Spannendes. Achtung, ihr Lieben, jetzt kommt das Sandmännchen oder die Sendung mit der Maus, um es ein bisschen augenzwinkernd zu sagen. Man hört gerne hin. Hebel ist ein Autor, der sich hervorragend lesen lässt, vorlesen lässt auch. Mhm. Übrigens immer ja auch so ein bisschen die Lackmusprobe aufs Exempel, wenn man einen Schriftsteller überprüfen möchte, möge man versuchen, seine Arbeiten laut zu lesen. Bei Hebel funktioniert das ganz hervorragend.
Du hast eine Veranstaltung im September geplant, unter anderem die Literaturmeile, die führt von Hausen nach Schopfheim-Fahrnau.
Ja.
Was liest du da von Hebel?
Oh, das werde ich jetzt noch nicht verraten.
Ach so, das wirst du noch nicht verraten.
Also Literaturmeile, dazu gibt es übermorgen, also jetzt je nachdem, wann die Sendung über den Äther geht, hier aus dem Freien Radio Wiesenthal,
jetzt
ein paar Informationen. Wir machen im Verein mit der Stadt Schopfheim, mit der Gemeinde Hausen, seit, ich glaube, zum sechsten oder siebten Mal jetzt die Literaturmeile. Und wir gehen dieses Jahr dann von Hausen beginnend, sonst war das immer umgekehrt, über die Landschaft dann bis zur Villa Musica in Fahnau. So viel kann ich schon verraten.
Gut.
Das tun die Kollegen Ralf Dorweiler, Markus Manfred Jung und ich. Und natürlich spielt da auch
Hebel
eine Rolle, selbstverständlich.
Ja, du hast ja eine Kalendergeschichte ausgesucht, Wernfried. Das ist der vorsichtige Träumer. Und bevor wir uns die jetzt mal anhören, kommt noch erst die Träumerei von Schumann.
Genau.
Die Pianistin ist Maria Joa Piresch. Richtige Träumer von Johann Peter Hebel. Diese kurze Kalendergeschichte wollen wir heute hören. Warum hast du dir diese Kalendergeschichte ausgesucht? Was gefällt dir besonders daran, Wernfried?
Also erstens hat sie einen überschaubaren Umfang. Das lässt sich gut auch hier in der Sendung machen. Und ich finde sie einfach ganz, ganz zauberhaft. Man muss dabei wissen, dieser vorsichtige Träumer, wenn ich es gleich vorlese, da wird klar, worum es geht. Man muss sich vorstellen, Johann Peter Hebel selbst ist immer barfuß gelaufen. Das wird vielleicht gleich nochmal deutlicher, weil der gute Mann in der Geschichte selbst ja auch Sorge hat, dass er sich im Traum an einer Scherbe verletzen könnte, denn genau das hat er schon einmal geträumt. Und Hebel macht etwas, er nennt ihn den vorsichtigen Träumer im Titel. Und der erste Satz spricht dann von einfältigen Leuten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Adjektive. Und dann muss man wissen, dass einfältig damals keineswegs nur ein abwertender Begriff war, sondern stille Einfalt und edle Größe war die Winkelmannsche Formulierung für den klassischen Menschen. Es schwingt also auch hier eine Zuwendung und eine freundliche Stimmung mit, wenn es um diesen vorsichtigen Träumer geht, den ich hier gerne dem geneigten Radiopublikum vorlese. Der vorsichtige Träumer. Es gibt doch einfältige Leute in der Welt. In dem Städtlein Wittlisbach, im Kanton Bern, war einmal ein Fremder über Nacht. Und als er ins Bett gehen wollte und ganz bis auf das Hemd ausgekleidet war, zog er noch ein paar Pantoffeln aus dem Bündel, legte sie an, band sie mit den Strumpfbändeln an den Füßen fest und legte sich also in das Bette. Da sagte zu ihm ein anderer Wandersmann, der in der nämlichen Kammer übernachtet war, »Guter Freund, warum tut ihr das?« Darauf erwiderte der Erste, »Wegen der Vorsicht, denn ich bin einmal im Traum in eine Glasscherbe getreten. So habe ich im Schlaf solche Schmerzen davon empfunden, dass ich um keinen Preis mehr barfuß schlafen möchte.«
Wunderbar.
Der vorsichtige Träumer.
Ja, wir hören eben diesen vorsichtigen Träumer jetzt auf Hocharabisch übersetzt und gesprochen von Meister Sack aus Schopfheim.
Al-Halim al-Hadir. في تلك المدينة الصغيرة في سويسرا بالقرب من العاصمة بيرن كان هناك رجل غريب يتجول في المساء وعندما أراد النوم في سريره ارتدى بيجامته فتح حقيبته وأخرج منها حذاءه القماشي المنزلي ثم ارتداه وربطه بشدة إلى قدميه واستلقى في سريره استعدادا للنوم في تلك الغرفة كان هناك غريب آخر وعندما رأى ما فعله الأول بادره بالسؤال مستغربا صديقي العزيز لماذا فعلت هذا؟ فأجابه الغريب الأول حذرا وحيطة يا صديقي لأنني وفي أحد أحلامي وطئت قطعة من الزجاج المكسور سببت لي تلك القطعة في حلمي آلاما مبرحة لدرجة أنني قطعت وعدا على نفسي ألا أنام بعد تلك الليلة حافي القدمين.
Vielen Dank, Meister. Conny, du hast dir ein Lieblingsgedicht gewünscht von dir, von dem Wernfried. Was ist das für ein Gedicht?
Also der Titel heißt Wir Mäandertaler. Und das gefiel mir auf Anhieb, der Titel schon, weil ich für Prä historische Kulturen sehr viel übrig habe und auch die Orte dieser Kulturen besuche und war gespannt, was ein Mähandertaler ist.
Nicht ein Neandertaler, sondern ein
Mähandertaler. Ja, er mäht aber nicht, so er mäandriert. Und das kennen wir ja aus Flüssen oder aus der Geografie.
Ja.
Und tatsächlich kommt dieses Mähandrieren in Wernfrieds Gedicht vor, ein rechts, ein links, wir wissen nicht, was wir tun. Er beschreibt eigentlich unser Leben jetzt und unsere Gesellschaft. Bitte.
Wir Mäandertaler. Somos el tiempo. Wir sind die Zeit. Jorge Luis Borges. Wir sind Mäandertaler. Wir durchwandern das Tal, rast- und ruhelos. Wir buchstabieren Grashalme, Bäume und Wiesen. Es gibt nur einen Fluss, der sich vielfach verzweigt. Wir leben in einem fruchtbaren Delta. Das Meer ist nicht fern. Man kann es riechen. Wir begrüßen Menschen und Tiere. Wir lächeln und reden freundliche Worte. Wir lieben die Erdgeister, wir lieben die Luftgeister. Wir sind ein Gespräch und gehen selbdritt durch den Abend. Wir sprechen mit den Toten, wir lauschen den Lebenden. Wir haben auch Werkzeug, Keile und Äxte, einfache Hämmer aus Holz, rostige Messer. Auch Computer besitzen wir, Maschinen, Raumschiffe, Schreibgerät, Fernrohre, Mikroskope, Zollstöcke. Wir vermessen die Landschaft, wir entwerfen Karten und Skizzen. Wir lieben Umwege. Unser Tal ist ein Urstromtal, wild und voller Gefahren. Jeder Weg, den wir gehen, verschwindet sofort hinter uns. Wir schreiben die dritte Natur. Wir werden geschrieben. Die Zeit schreibt uns. Wir beachten sie nicht und sie achtet nicht unser. Wir begegnen uns in jedem Ding. Die Luft ist voller Spiegel. Wir leben in traurigen Tropen. Die Orte wachsen mit uns und sinken hinter uns ab. Wir treiben und werden getrieben. Wir umarmen die Bäume. Wir reden mit den Vögeln. Wir sind Melancholeriker. Wir sind einsam, aber nicht allein. Wir hören die Sprache der Pilze, die Stimmen des Wassers, das Rauschen der Wolken. Wir sind glücklich in den Zwischenräumen. Wir schweben zwischen Himmel und Hölderlin. Die Epochen verlieren sich in der Weite des Tals. Wir sind Nomaden. Wir essen die Früchte am Wegrand. Oft versteigen wir uns in labyrinthischen Wäldern aus Klang. Seltsame Tiere schauen uns an. Wir schultern wacker unser Nervenbündel. Wir wandern und träumen zugleich. Wir sind Mäandertaler.
Danke, danke schön, Wernfried. Ja, Dichtkunst, auch Dichtkunst hat eine erlernbare Basis. Das heißt, der Dichter verfügt auch über Handwerkszeug. Und dieses Handwerkszeug muss er kontinuierlich anwenden. Und im Laufe des Jahres wird er es immer besser beherrschen. Kannst du was zu deiner Dichtkunst, zu dem Handwerk des Dichtens uns erzählen?
Ja, sicherlich. Zunächst mal will ich das positiv aufgreifen und sagen, natürlich gibt es ein Handwerk. Jede Kunst hat als Basis und als Boden ein Handwerk, wenn auch nicht immer mit goldenem Boden. Aber man möge sich das gerne im Vergleich vorstellen zu beispielsweise den Pianisten, die wir gehört haben, oder anderen Musikern oder auch den bildenden Künstlern. Übung ist einfach alles. Es gibt so ganz simple und vielleicht erstmal unpopuläre Aspekte wie Übung, Disziplin, Kontinuität und auch, das ist mir auch sehr wichtig, den Respekt vor der Tradition, also vor den Jahrhunderten oder genau genommen Jahrtausenden, die da schon vor uns liegen. Und wenn man so tollkühn ist, sich in diesen Chor einzumischen, dann so hat, muss man gute Gründe haben, das zu tun und auch ein klares Bewusstsein davon, in welcher Tradition man auch als Autor, als Dichter steht.
Ja, du hast mir erzählt von den Grundelementen eines Gedichtes. Was sind die Aspekte für ein Gedicht?
Nun, also ich sage es mal ganz einfach. Es gibt immer die kleinste Einheit, die eine Rolle spielt in einem Gedicht, ist zunächst mal das Wort. Mhm. Wenn ich mal davon absehe, von experimentellen Formen, die auch das noch auflösen in Silben oder in der grafischen Form ins Experimentelle, heißen Büttelmohn oder die anderen, oder Eugen Gomringer, der noch lebt, ist 90 Jahre geworden letztes Jahr. Dann natürlich einen klanglichen Aspekt, die Dichtung, wenn sie sich im engeren Sinne als Lyrik versteht, was meine Arbeiten tun, dann bezieht sie sich ja zurück auf die Lyra, also auf ein Musikinstrument. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich eine andere Form von Musik. Neulich hatte ich in Berlin bei einer Veranstaltung, kam ein Musiker dazu, ein amerikanischer Pianist, der dann auch gespielt hat und der anfangs auf Englisch dann gesagt hat, oh, das wird schwierig für mich, ich verstehe gar kein Deutsch und so. Und dann habe ich gesagt, don't worry, because poetry is just another way of making music. Also Dichtung ist nur eine andere Art, Musik zu machen. Dann hat er gelacht und kam dann auch zu uns in die Veranstaltung und das wurde sehr schön. Also wir haben einen musikalischen Aspekt. Dann haben wir natürlich einen, wenn man so will, gehaltlichen, inhaltlichen Aspekt. Über den etwas zu sagen, ist sehr schwierig, weil ich persönlich am liebsten so drauf gucke, dass ich sage, es geht immer um die Sprache selbst. Ja, es geht um die Sprache als Gegenüber, es gibt immer ein Gespräch, das erst einmal zustande kommen muss, damit der Autor etwas schreiben kann, ein Gespräch zwischen der Sprache und dem Dichter. Das kann ich alleine nicht machen. Mhm. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, oh, ich schreibe heute dies und jenes, sondern ich kann mich nur in eine bestimmte Konzentration versetzen, die ich gar nicht mit Stimmung umreißen möchte, sondern eher mit einer meditativen Stimmung oder Konzentration auf die eigenen geistigen Möglichkeiten. Und dann muss aber irgendetwas passieren. Das kann ich nicht alleine machen. Da ist immer die Sprache natürlich auch mit gefordert. Früher hätte man es die Musen genannt. Und dann gibt es diesen vierten Aspekt, der vielleicht zu tun hat mit der grafischen Gestalt, mit der visuellen Gestalt. Da kommen wieder die Elemente der bildenden Kunst, wie Konrad Grund und andere sie noch viel besser können und kennen, mit ins Spiel. Und hier kann man auch dem gemeinsamen Buch, das wir machen werden, wird das, denke ich, sehr schön deutlich werden, dass da sowohl Sonette drin sein werden, es werden einfache Liedformen drin sein, es werden elegische Gedichte drin sein, es werden Haikus enthalten sein und verschiedene Formen.
Ja, also das ist eine ganz neue Sichtweise, dass Gedichte musikalisch eigentlich sind, Musikstücke.
Ich hoffe, dass das spätestens beim Vorlesen auch hörbar wird.
Klar. Jetzt kommen wir zum Hauptthema dieser Sendung, nämlich zu eurem gemeinsamen Buch, Wiesenthal-Gedichte. Wernfried, was sind das für Gedichte?
Also wir heißen Wiesenthal-Gedichte, weil sie natürlich viele davon auch was mit dem Wiesental zu tun haben. Aber auch keineswegs alle. Man kann anhand dieses Buches, wenn man es in Händen haben wird, ich denke Ende Oktober, Anfang November wird das möglich sein, jetzt nicht die Topografie der Wiese komplett beschreiben, sondern es sind durchweg Texte, die in den 7 Jahren entstanden sind, die ich jetzt hier im Wiesental lebe und leben darf. Und auch damals, so wie Conny Grund das eingangs gesagt hat, nicht zuletzt diesen Ort, Hausen nämlich, von Anfang an sehr einladend und sympathisch gefunden habe. Mhm. Aber die Texte sind unterschiedlich motiviert, sehr stark natürlich von der Landschaft und auch von der Atmosphäre in dieser fantastischen Südschwarzwald-Gegend. Das ist natürlich, deswegen heißen sie Wiesental-Gedichte.
Mhm. Dann finde ich noch spannend, dass das nicht nur Gedichte sind, sondern auch ein Essay. Und der handelt über Heimat und Herkunft. Da denke ich natürlich so gleich an den arabischen Beitrag, der ja auch vorkam in dieser Sendung. Wir haben auch in Hausen haben wir Syrer und andere ehemalige Flüchtlinge leben. Hat das da was mit zu tun?
Auch.
Mit Heimat und Herkunft?
Ja, auch. Ich denke, ich kann auch in diesem Jahr 2016 keinen Essay zum Thema Heimat und Herkunft publizieren, ohne nicht auf diese aktuellen politischen Ereignisse und historischen Zusammenhänge und Kontexte einzugehen. Das tue ich natürlich auch und reflektiere das. Und gleichzeitig geht es auch ein wenig um meine eigene Geschichte mit der schwierigen Geschichte, eine Heimat oder vielleicht mehrere zu haben, mhm, oder vielleicht gar keine oder vielleicht nur eine, nämlich die in der Sprache. Ich lasse das im Moment mal offen. Aber man muss auch diese Begriffe erst einmal sich genau angucken. Ja. Heimat, ja, was ist das, was bringt, was transportiert das? Herkunft, was ist das? Was ist Migration, Emigration, Exil? Mhm. Begriffe, die auch in der aktuellen Debatte manchmal sehr unscharf verwendet werden und leider etwas fahrlässig, wie ich finde. Und da ist es mir auch wichtig, das nochmal sauber abzugrenzen und sowohl persönliche Dinge zu sagen, aber auch den Essay entlang dieser politischen Notwendigkeit zu entwickeln. Denn wir haben ja einfach Migrationsbewegungen jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die das Jahrhundert der Migration schlechthin, nämlich das 20., noch zu übertreffen dabei sind. Und das hat viele ernsthafte Fragestellungen natürlich.
Mhm. 60 Gedichte und ein Essay über Heimat und Herkunft. Conny, der dritte Teil dieses Buches sind die Fotografien von dir. Welche Fotografie liegt dir besonders am Herzen?
Ja, das ist die Fotografie, die ich im Studium gelernt habe und mit der ich als Kind schon fotografierte, nämlich der analoge Schwarz-Weiß-Film. Den gibt's noch. Und die Spiegelreflexkamera ist nicht ausgestorben, sie ist jetzt digitalisiert und das ist jetzt eine Mischform. Also schwarz-weiß und gestochen scharf und nicht am PC nachbearbeitet. Das ist mein Prinzip, auch aus dem Grund, weil ich von der Diapositivfotografie komme, da ist das Bild fertig, das man gemacht hat. Zu unserer Illustrationsarbeit kann ich nur insofern sagen, mein großes Thema ist Natur. Es wird keine Maschine und kein Mensch in dem Gedichtband auftreten. Es sind Strukturen im großen Fächer von inspirativer Naturfotografie. Das heißt, die Fotos sind überblendet, unterblendet, sie sind aufgeraut, sie sind gesandkornt und so weiter. Alles schwarz-weiß.
Kannst du ein Beispiel von einem Foto geben?
Ja, eins aus dem Wiesental natürlich, und zwar eine Abendstimmung am Nonnenmadweiher, wo helle Gräser vor einem abendlichen Szenarium aufblitzen, kann man sagen. Ja.
Unsere Sendezeit geht schon zu Ende. Wir möchten natürlich die Sendung nicht beenden ohne noch ein Gedicht. Ist das möglich, Wernfried, aus dem neuen Band? Geht das schon?
Ja, das geht. Der ist fast fertig und irgendwie Anfang September gibt es dann auch den Abgabetermin. Der wird erscheinen im 3-Verlag, 3 mit Y, ein Verlag, der hier in dieser Gegend sehr gut bekannt ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Der Kollege und Freund Markus Manfred Jung lektoriert den Band, weil er ja selbst Teil des Verlags ist. Ich lese ein ganz scheinbar einfaches, liedhaftes Gedicht, das auch deswegen passt, weil es schlicht Sommer im Wiesental heißt. Mhm. Sommer im Wiesental kommt wie ein Heuschreckenschwarm, lautlos und ohne Fanal. Die Brunnen sind arm. Dann die Attacke, der Knall, ein Hagelgeschoss zerfetzt Blätter. Und ein Kristall spiegelt die Wolken jetzt. Menschen wie eingeatmet von Fenstern und Mauern, Junischnee, fremd und kalt, Augenblicke zum Trauern.
Sommer im Wiesental von Wernfried Hübschmann. Magst du noch eins lesen?
Ja, vielleicht am Wehr. Es gibt mehrere Wehre und nicht.
Aber damit möchten wir uns dann verabschieden von unseren Hörern. Einen schönen Nachmittag noch und einen herzlichen Dank an Conny Grund und Wernfried Hübschmann und
Felix
auch, Hagen.
Ute und Felix.
Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit dem Gedicht von Wernfried Hübschmann am Wehr.
Als der Fluss über die Ufer trat, gab es kein Ufer mehr und keinen Fluss. Nur noch Seen, Wasserflächen, flatternd wie eine Schürze im Wind, grüne Bordüren, wartendes Wasser. Einzig die Maulwurfshügel hielten weiter oben die Stellung, auf der Flucht vor den Fluten, schwarz schimmernde Zinnen, in einem Krieg nicht zu gewinnen.